Macht er was? Schönen guten Morgen auf jeden Fall. Ich bin da. Ob die PowerPoint da ist, weiß ich noch nicht. Werden wir dann gleich feststellen. Aber ich gehe davon aus, dass das sich noch einrenkt. So, heute Morgen haben wir ein schönes, spannendes Thema aus 2. Korinther Kapitel 12 zum Pfahl des Paulus, zum Pfahl im Fleisch. Man hätte auch diese Predigt anders überschreiben können mit Lass dir an meine Gnade genügen, denn das ist ja die Antwort von Jesus, so wie Paulus uns das berichtet hier im 2. Korintherbrief, die Antwort von Jesus an Paulus, als er zu ihm betet. Soll ich nochmal raus? Okay, gut. Dann machen wir das. So, Kanzel an Maschinenraum. Beamen, oder? Jetzt müssen wir beamen. Okay, macht ja nichts. Ihr habt ja die Bibeln dabei. 2. Korinther 12. Wer keine dabei hat, der soll beim Nachbarn reinschauen. Ich hoffe, der hat eine dabei. So, das wird heute ein intensiver Blick in diese Schriftstelle aus 2. Korinther Kapitel 12 von dem, was Paulus da berichtet, die Verse 9 bis 10 und kurzer Blick auf die Situation, in der Paulus ist. Es ist ja der 2. Korintherbrief, das heißt, er hat schon eine geschrieben. Es gab einiges an Ärger dort in der Gemeinde in Korinth, einiges an Ärger. So, das war dann notwendig, dass er noch einen zweiten Brief schreibt. Und unter anderem ging es auch immer wieder darum, dass der Paulus angegriffen wurde wegen seiner Apostelschaft und dass da eben auch andere Apostel unterwegs waren in der Gemeinde. Und dass er diskreditiert wurde auf verschiedene Art und Weise und dass er eine Notwendigkeit sah, dies einmal durch Timotheus, den er geschickt hat, aber auch selbst dann durch seine Briefe irgendwie wieder gerade zu rücken. Und deswegen spricht er auch darüber, dass die anderen Apostel, ja, freigeben? Du, das weiß ich gar nicht. Komm, ich weiß nicht, wie man das macht. Okay. Ja. Duplizieren eigentlich nicht, nein.
Oder das Gleiche, oder?
Nein, erweitern. Das ist die Referentenansicht, ja. So, und jetzt machen wir auf F5, dann läuft das Ganze. Das ist genau das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Halt erstmal das weg, so, und dann F5. Und eigentlich sollte es dann kommen. Aber ich nehme an, die Source stimmt nicht, keine Ahnung. Ganz genau richtig, ja. Also, macht euch keinen Kopf, das ist halb so tragisch. Es geht immer um die gleiche Bibelstelle, nämlich 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Sollen wir nochmal einen letzten Versuch wagen? Ich will da nicht zu viel Zeit drauf verwenden. Immerhin hat es der Paulus ja auch geschafft, ohne PowerPoint. So, von daher kriegen wir hin, glaube ich. Haben wir was? Loading, das klingt schon mal gut. Alright. Ja, nachdem die Ablenkung ja jetzt groß ist, jetzt warten wir, bis wir das durchgezittert haben und dann legen wir richtig los. Aber nachdem das ein etwas sperriges und kontroverses Thema ist, über das ich heute Morgen spreche, wenn du nichts mitnehmen solltest, weil du irgendwie mit dem nicht übereinstimmst, was ich da heute Morgen bringe, das ist ja möglich, Wir alle lesen die Bibel, viele von uns schon viele Jahre und natürlich auch mit entsprechenden Einsichten. So, dann das Wichtigste, was du heute Morgen mitnehmen musst, das ist das, was Jesus sagt. Und er sagt, meine Gnade genügt dir. Amen. Okay. Meine Gnade genügt dir. Egal, wie du dann jetzt heute Morgen auf diese Schriftstelle guckst und ob du mir da folgen kannst, das ist das, was der Herr dir sagt über dein Leben. Das ist das, was er hier zu Paulus sagt in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Nicht nur, dass der Paulus Schwierigkeiten hatte mit der Gemeinde in Korinth, dass sie ihn manche Leute in der Gemeinde nicht angenommen haben. Es war auch so ein ziemliches Durcheinander ich will da gar nicht auf die Details eingehen. Paulus in dieser schwierigen Situation, auch über die er da berichtet, mit dem Pfahl im Fleisch, auch da sagt Jesus zu ihm, lass dir an meine Gnade genügen. Und weiter sagt er dann, meine Kraft kommt in Schwachheit in Vollendung. Ich lese erst mal hier die Verse 2. Korinther 12, Vers 6 bis 10. Weil die anderen Apostel sich so gerühmt haben, schreibt der Paulus hier, ich enthalte mich aber des Rühmens. Okay, wir machen nochmal. Ja. Okay, geh nochmal raus, geh nochmal rein. Haben wir was? Wir haben noch nichts. Okay, halb so schlimm. So, 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 6. Zweiter Teil. Ich enthalte mich aber des Rühmens, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht. So, es ging also um dieses Rühmen. Und Paulus hat sich eigentlich erst dagegen gestellt, hat gesagt, ich will mich überhaupt nicht rühmen. Aber wenn schon gerühmt werden muss, dann sagt er, gut, dann tue ich euch den Gefallen und ich steige auf diese Torheit ein. Das erklärt er dann auch wortreich. Und dann spricht er über das Rühmen und die Offenbarung. Ich enthalte mich aber des Rühmens, sagt er hier noch, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Ja, Halleluja. Also auf dem Bildschirm, da ist es schon. Okay. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Und wow. Manni, du wirst befördert auf die Brücke. Jawohl. Halleluja. So schön kann das Leben sein. Ja. Zurück zum Pfahl. Okay. Der steckt ja noch, ne? Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Zeile 2 sind wir hier. Elberfelder Übersetzung. Sie gibt noch eine andere Wiedergabe oder Übersetzungsmöglichkeit, eine etwas andere Formulierung. Und da mache ich jetzt weiter. Und damit ich mich wegen der Außerordentlichkeit der Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi auf mir oder bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So, da hat man allerlei außenrum gezimmert und auch eine Schwachheitstheologie daraus entwickelt. So, der Idealzustand ist, wenn wir schwach sind, das glaube ich nicht. Der Idealzustand ist, wenn wir stark sind. Stark in dem Herrn, das schreibt auch Paulus in Epheser Kapitel 6, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Und Paulus hat die Arbeit, die er getan hat, Gemeinden gründen, mehr als die Hälfte vom Neuen Testament schreiben, Missionsreisen, Jünger und Apostel und andere Mitarbeiter im Reich Gottes ausbilden. All das hat er getan in der Kraft des Herrn. So also eine besondere Betonung auf Schwachheit, die erschließt sich mir hier nicht. Und es ist für uns natürlich wichtig, auch heute Morgen herauszufinden, was ist denn mit dieser Schwachheit gemeint. Aber wir gehen der Reihe nach die ganzen unterschiedlichen Punkte durch. Und wir fangen mal an mit dem ersten Teil, mit den Offenbarungen. Also, Paulus sagt hier, okay, ich will mich nicht rühmen, aber gut, also sei es drum, da war ein Mensch, der wurde in den dritten Himmel entrückt, hörte unaussprechliche Worte und dann auch noch herrliche Offenbarungen von Gott, das führt er hier an. Und damit ich mich wegen der Außerordentlichkeit der Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans. Das will man schon mal hier festhalten. Ein Engel Satans ist das hier. Wir schauen uns jetzt mal zuallererst diese Offenbarungen an, die Paulus gegeben wurden. Na, was macht er? Okay, da sind wir. Und das ist nur ein Teil von dem, was Paulus an Offenbarungen erhalten hat. Wir finden das alles im Neuen Testament. Unsere Identität in Christus, unsere Stellung der Autorität in Christus, eben, dass wir mitversetzt sind an himmlische Orte, dann Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung des Geistes und viele andere. Also er hat uns gezeigt, dass wir in Christus oder mit Christus versetzt sind an himmlische Orte, eine außergewöhnliche, hoch über jede Kraft, über jede Macht, über jeden Namen. Boah. Wir sind also, die Gemeinde Jesu hat eine Position der Autorität, wo es nichts gleichermaßen gibt auf dieser Erde. Deswegen auch das Schicksal dieser Erde ist nicht etwa in den Händen von Politikern, sondern es ist in den Händen der Gemeinde, in den Händen der betenden Gemeinde. So, deswegen, ich habe mir überlegt, Paulus schreibt da zwei Briefe an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth, so muss man es ja sagen. Was hätte denn der Paulus an die Gemeinde in Rosenheim geschrieben? Da könnt ihr euch selber drüber Gedanken machen, ich will da nicht vorgreifen, okay? Aber er hätte allerhand zu sagen gehabt. Auf jeden Fall, und das möchte ich schon sagen, versäumt die Gottesdienste nicht. Versäumt die Gottesdienste nicht. Unsere Geschwister in der Ukraine wären froh, sie könnten jetzt in Gottesdienste gehen. Sie treffen sich, sie beten. Sie beten sehr viel. Unsere Geschwister im Iran, die müssen sich stundenlang um irgendwelche Häuserblocks schleichen, um dann irgendwann in einem unbewachten Augenblick irgendwo in einem Kellereingang oder Haushintereingang irgendwo dann sich da reinzuschmuggeln, damit sie nicht vom Geheimdienst entdeckt werden. In Saudi-Arabien, die Christen können sich gar nicht treffen. In Nordkorea ist es lebensgefährlich. Und viele. So, liebe Freunde, wir müssen nicht warten, bis bei uns die Hütte brennt. Okay? Wir sind bereits in einer Kampfsituation und auch wenn kein Putin unser Land angegriffen hat, unser Land ist enorm unter Angriff, denn es droht, die Offenbarung Jesu Christi geraubt zu werden. Die Offenbarung Jesu Christi, so wie wir sie in der Bibel finden. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Amen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und zwar unumstößlich. Und Jesus ist Gottes Sohn. All das steht schon seit mehr als 150 Jahren massiv in der Kritik. In unseren Lehranstalten, an den Universitäten, wo die Göttlichkeit Jesu angezweifelt wird und vieles andere mehr. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir uns in der Schrift gut auskennen. Ich verliere mich. Unsere völlige Erlösung durch Christus, unsere völlige Rechtfertigung durch Christus, allein darüber müsste man mindestens 4 Gottesdienste halten. Unsere Rechtfertigung in Christus. Das haben viele Gläubige, denke ich, überhaupt nicht verstanden, was das ist. Unsere Rechtfertigung in Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unser Blick richtet sich nicht nach irgendetwas. Wir greifen nicht ins Leere, wenn wir beten. Wir wissen, mit wem wir sprechen. Amen. Und er ist erreichbar. Er heißt Jesus. Unser Vater im Himmel heißt an anderer Stelle. Name und Adresse sind bekannt. Gottes Gnade, das war die Offenbarung von Paulus gegenüber menschlichen Werke. Die fünf Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten. Die Gnadengaben, wow, da sprechen wir noch drüber im Seminar. Kommt alle am Donnerstag ins Seminar. Stellung von Mann und Frau in Christus. Puh, was für eine Offenbarung. Geistliche Realität und geistlicher Kampf. Dann die Gemeinde. Wow, da hat Paulus eine Offenbarung vom Herrn empfangen. Die Gemeinde. Was ist die Funktion, die Position der Gemeinde? Und dann die Gemeinde und Israel. Vorherbestimmung, muss man richtig verstehen, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, Vorherbestimmung in Christus. Also er hatte gigantische Offenbarungen von wem empfangen? Von Gott. Okay, ich gehe nochmal zurück. Er hat also gigantische Offenbarungen von Gott empfangen. So, und jetzt stellt Gott plötzlich fest, oh, da ist mir jetzt, denke ich, ein Fehler unterlaufen. Ich übertreibe, okay? Bitte verzeiht mir das. Jetzt habe ich dem Paulus so viele Offenbarungen gegeben, das könnte dazu führen, dass er hochmütig wird und sich dann überhebt. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie eine pädagogische Bremse einbauen. So ein Pfahl im Fleisch wäre wahrscheinlich das richtige Mittel. Okay? So eine religionspädagogische Maßnahme, damit der Paulus nicht aus der Spur läuft. So ähnlich sehen das dann manche Leute. Das ist nicht richtig. Okay? Paulus schenkt Gott diese Offenbarungen wozu? Damit Paulus das Evangelium den Heiden bringt. Wir wissen, was mit Heiden gemeint ist. Und damit er Gemeinde baut, beginnend in Israel und dann eben in ganz Europa und auf der ganzen Welt, damit er größere Teile des Neuen Testaments schreibt, die uns 2000 Jahre später immer noch helfen und uns wunderbare Offenbarungen schenken. Also Gott hat da keinen Fehler gemacht mit den Offenbarungen, wo er nachher sagen müsste, oh Mann, jetzt muss ich gucken, dass ich den Paulus wieder einfange, damit der nicht irgendwie hier da sich überhebt, ja. Und dann ist natürlich auch noch höchst fragwürdig, angenommen, es wäre tatsächlich so gewesen, dass Gott sagt, okay, der Paulus, der steht in Gefahr, sich zu überheben, der wird jetzt hochmütig, so da muss ich ihm jetzt einen Zuchtmeister schicken und er schickt ihm dann einen Engel Satans. Eine überaus fragwürdige Vorgehensweise. Wenn Gott uns Dämonen schickt, wozu brauchen wir dann den Teufel? Okay? Außerdem steht da, ich gehe nochmal zurück, manche lesen da, und damit ich mich wegen der Außerordentlichkeit der Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, den Gott geschickt hat. Manche lesen das tatsächlich, obwohl es gar nicht dasteht. Gott hat diesen Engel Satans nicht geschickt. Sei da mal ganz getrost, dass er mich mit Fäusten schlage. Okay, wir gehen weiter. Damit ich mich nicht überhebe. Ich habe schon das Wort hingeschrieben, das man genauso verwenden kann wie überheben. Damit ich mich nicht überhebe. Ich zeige euch das gleich mal. Im Griechischen ist das Wort hyperairomai. Und es ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Hyper, über oder außerordentlich, und airo, das heißt tragen oder aufheben, sich erheben, kann auch übersetzt werden mit sich überheben. Und ich habe hier ein paar Schriftstellen genannt, ich habe hier noch eine ganze Liste an Schriftstellen, wo dieses Wort airo im Neuen Testament verwendet wird. Ich gebe euch nur ein paar wenige Beispiele, denn das ist nicht das Zentrum der Predigt. Airo wird verwendet als tragen oder aufheben. Lukas 17, 13, die 10 Aussätzigen erhoben ihre Stimme und sprachen. Johannes 11, 41, Jesus aber hob die Augen empor zum Himmel und sprach. Apostelgeschichte 4, 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimmen. Offenbarung 10, 5, und der Engel erhob seine rechte Hand zum Himmel. Matthäus 27, 32, den zwangen sie, das war der Simon von Kyrene, dass er sein Kreuz trage. Okay, also nirgendwo was mit überheben, tragen, aufheben, erheben, in diese Richtung geht das. Jesus spricht zu ihm, Johannes 5, 8, steh auf, nimm dein Bett, also nimm dein Bett auf sozusagen. 1. Johannes 3, 5, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Also dieses Wort airo wird in den allermeisten Fällen mit tragen, aufheben, nehmen, wegnehmen etc. übersetzt. Aber es kann auch mit sich überheben oder überheben übersetzt werden. Wir müssen bei allen Bibelübersetzungen bedenken, dass die, die die Bibel übersetzt haben, natürlich auch mit einem gewissen theologischen Konzept unterwegs sind, mit einem gewissen theologischen Verständnis, und das fließt dann auch in die Bibelübersetzung ein, und deswegen kam dann oder kommt dann in Bibelübersetzungen manches heraus, wo wir eventuell Fragen dazu haben. Damit ich mich nicht überhebe, sich außerordentlich erheben. So, das könnten wir auch sagen. Also, das Bild, Paulus erhält gigantische Offenbarungen vom Herrn, die ihm helfen, das Evangelium den Heiden zu verkünden und die Gemeinde Jesu zu bauen weltweit. Diese Offenbarungen, die führen dazu, dass Paulus in seiner geistlichen Stellung an einen Ort, an einen geistlichen Ort erhoben wird oder sich erhebt an einen Ort der Autorität, wo er mit diesen Offenbarungen praktisch das Reich der Finsternis zurückdrängt. Wenn wir uns erinnern, Apostelgeschichte, eigentlich überall, wo Paulus hinkam, gab es Stress. Okay? Wir lesen das dann gleich noch, er wurde gesteinigt, er wurde verhaftet, er wurde geschlagen, es gab Mordanschläge auf sein Leben, es gab überall Schwierigkeiten. Warum? Natürlich, weil er in das Reich der Finsternis, in das Reich Satans vorgedrungen ist. Wir wissen alle, wie kam das Evangelium nach Rosenheim? Unter großen Widerständen. So war's. Es waren lauter Heiden hier, außer natürlich die Gemeinde. Entschuldigung, wollte bloß gucken, ob ihr noch wach seid. Natürlich gab es überall Widerstand. Und bei Paulus gleich zweimal, weil er diese gigantischen Offenbarungen von Gott hatte. Und Satan hatte großes Interesse daran, diesen Paulus zu stoppen. Und wir werden gleich mehr darüber sehen. Da wurde ihm also ein Dorn im Fleisch gegeben. Dieser Dorn im Fleisch kommt übrigens, wir gehen da jetzt nicht drauf ein, im 4. Mose Kapitel 33, Vers 55 vor und auch noch an anderen Stellen kannst du gerne nachlesen, Ezekiel 28, 24. Das wurde dann immer genannt, wenn die Israeliten, die Völker, von denen Gott sagte, sie sollen sie austreiben oder sie sollen sie verjagen aus dem Land, das Gott ihnen gegeben hat, wenn sie das nicht getan haben und diese Völker blieben dort mit ihrer Religion, mit ihrem Götzendienst und dergleichen mehr. So, und wenn die Israeliten das geduldet haben, dann hat der Herr gesagt, sie werden zu Dornen in eurer Seite werden und zu Stacheln in euren Augen. Und das ist genau das, dieses Irritierende, das ist das, was Paulus auch hier erlebt. Ein Dorn für das Fleisch. Ups, okay. Sorry. Vielleicht noch eins zurück, ja. Ja, da sind wir. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Diese Begrifflichkeit, dass er mich mit Fäusten schlage, kommt schon mal an anderer Stelle vor, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 10 bis 13. Ich habe es jetzt hier nicht auf der Folie. Ich lese es euch vor. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 10 bis 13. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug. In Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst, sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen. Okay? Paulus spricht hier worüber? Über eine Verfolgungssituation. Ja? Und er sagt eigentlich, egal wo wir unterwegs sind, wir werden mit Fäusten geschlagen. Er wurde nicht überall verprügelt, wo er hinkam. Er verwendet diese Redewendung praktisch übertragen, figurativ. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert aber reden wir gut zu. Ja, Paulus beschreibt hier eine Verfolgungssituation. Ist Satan Gottes Feind oder Gottes Helfer? Nochmal zurück auf diese Sache, von wem kommt dieser Engel Satans? Arbeitet Gott mit Satan zusammen? Tatsächlich haben manche Christen die Auffassung, ich teile diese Meinung nicht, sage ich euch ganz offen, dass irgendwie so Satan so ein Knecht Gottes ist. Nein, Satan ist der Feind Gottes. Okay? Darf man nicht verwechseln. Gott weiß, was Satan tut. Und deswegen, weil er weiß, was Satan tut, weil vor Gott weder Vergangenheit noch Zukunft verborgen sind, deswegen hat Gott schon Pläne in der Schublade, bevor der Satan seine ganzen Geschichten abfahren kann, ist Gott schon längst mit einem anderen Plan unterwegs, um in dieser Situation einen Ausweg zu schaffen, eine Versorgung zu schaffen, eine Hilfe zu schaffen, in was auch immer notwendig. Aber es ist nicht so, dass praktisch Gott Satan benutzt, irgendwie so als Troubleshooter, oder als Hilfs-Sheriff, der irgendwie da, irgendwie so die Drecksarbeit erledigt. Ja? Also wenn es darum geht, irgendjemanden umzubringen, dann schickt Gott den Satan. Leute, so ist das nicht. Und damit das richtig deutlich wird, habe ich euch hier zwei Schriftstellen vorgelegt. Gibt noch wesentlich mehr aus Psalm Vers 94, Verses 16 bis 21. Da heißt es, wer wird für mich auftreten gegen die, die Böses tun? Wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen, schreibt er hier. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, erfreuten deine Tröstungen meine Seele. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Also David hier auch in der Verfolgungssituation, er wird angegriffen, es geht um sein Leben, es geht um Leben und Tod, also eine überaus gefährliche Situation und er ruft da zum Herrn und er sagt, aber Herr, du hast mich unterstützt. Als mein Fuß am Wanken war, da warst du da mit deiner Gnade und da hast du mir geholfen. Und trotzdem waren viele unruhige Gedanken in mir, warum geschieht das alles? Und dann kommen ja die Fragen auf, warum lässt Gott das zu? Da können wir noch zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und dann hier diese entscheidende Frage, sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheilschaft, gegen die Ordnung. Welche Ordnung ist gemeint? Bitte? Gottes Wort. Gottes Wort ist gemeint. Ja. Wenn du durch Psalm 119 durchliest, wie oft der David schreibt von den Ordnungen Gottes und so weiter. Wer schafft Unheil gegen die Ordnung Gottes? Satan. Will Gott, dass Satan Unheil schafft gegen die Ordnung Gottes? Nein. Will er nicht. Und sollte Gott dann mit Satan verbündet sein, mit dem Thron des Verderbens? Nein, ist er nicht. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft haben Licht mit Finsternis? Vielleicht denken jetzt manche an die Situation, ja, da war doch in der Bibel die Sache mit dem Hiob. Und da kam der Hiob vor Gott und alle Göttersöhne und so. Dann haben die ja doch irgendwie Gemeinschaft, ne? Weil ja Satan dann doch irgendwie so bei Gott da, er ist hinausgeworfen. Was sagt Jesus? Ich habe Satan vom Himmel fallen sehen. Okay? Kleine Orientierungshilfe. Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Also Satan ist Gottes Feind, nicht Gottes Helfer. Der Engel Satans, über den wir hier gesprochen haben, in 2. Korinther Kapitel 9 und 10, der kommt nicht von Gott, sondern der kommt von Satan. Was ist seine Aufgabe? Er soll Paulus aufhalten, der die höchsten und schönsten und vornehmsten Offenbarungen von Gott hat, um die Gemeinde Jesu zu bauen. Und dieser Engel Satans, der soll Paulus aufhalten, damit er nicht mehr weiter das Evangelium verkündigen kann. Meine Gnade genügt dir, sagt Jesus. Und Paulus schreibt hier, deshalb habe ich Wohlgefallen, ich will mich meiner Schwachheiten rühmen, deswegen habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, und ich habe das hier fett geschrieben, Wohlgefallen an Schwachheiten um Christi willen, steht hier. Okay, seht ihr das? Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängsten um Christi willen. Im Neuen Testament, im Griechischen, gibt es ja keine Punktuation. Also Komma, Punkt, Doppelpunkt, all das gibt's nicht. So, das haben sich die Bibelübersetzer im Nachhinein gedacht, da wäre jetzt ein Punkt gut oder da wäre jetzt ein Komma gut. Aber es könnte auch ein anderes Satzzeichen sein, was eventuell dann auch den Sinn etwas deutlicher macht oder anders darstellt. Stellt euch Folgendes vor. Hier steht nach Schwachheiten ein Doppelpunkt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, Doppelpunkt. An Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich löse das gleich auf. Schwachheit, was ist damit gemeint? Ich habe mal ein paar Beispiele so gebracht, okay, wie Menschen so Schwachheit im Allgemeinen definieren, Unfähigkeit auf eine Situation Einfluss zu nehmen, Unfähigkeit den Willen Gottes zu tun, Form von selbstgewählter Demut, darauf läuft es ja bei manchen hinaus bei dem Verständnis dieser Bibelstelle. Wir müssen jetzt alle ganz schwach sein, weil das ist angenehm vor Gott. Schwach sein ist die richtige Haltung vor Gott. Das werden wir noch untersuchen, ob das wirklich stimmt. Extreme Bedrängnis, Charakterschwäche, Minderwertigkeitskomplexe, Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsdefizite, Leben in Sünde oder Mangel an Disziplin, gibt viele Möglichkeiten, was Leute sich so unter Schwachheit vorstellen. Ich will mich da gar nicht lange aufhalten. Meine Gnade genügt dir, denn, und hier habe ich es zum ersten Mal im Griechischen dann auch aufgeführt, wie Schwachheit übersetzt wird. Es ist das griechische Wort Asthenia. Und Asthenia gibt es ganz, ganz viele Übersetzungsmöglichkeiten. Und das ist Schwäche, Schwachheit, körperliche Schwachheit, das kann seelische Schwachheit sein, das kann eben auch Alter sein, was wir hier dann in der Aufzählung finden von Paulus. Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste, all das fällt auch unter Schwachheit. Okay? Und wir müssen uns auch bei denen, die dieses Verständnis haben, schwach sein ist die ideale Voraussetzung, um von Gott zu empfangen oder von Gott gebraucht zu werden, habe ich zwei Fragen oder eine Frage. Kommt die Kraft, also wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, kommt die Kraft aus der Schwäche oder kommt die Kraft aus der Gnade? Alle, die für Schwäche sind, müssen sich hier rübersetzen. Okay? Ich mache Spaß. Bloß nur gucken, ob ihr da seid. Also, sie kommt aus der Gnade. Halten wir schon mal fest. Ja? Die Kraft kommt aus der Gnade, nicht aus der Schwachheit. Das ist wichtig. Und die Gnade, empfangen wir die Gnade durch Schwachheit oder durch Glauben? Ich meine auch, empfangen wir durch Glauben. So, von daher erschließt sich dieses Bild ganz klar, was Paulus hier uns sagen will. Ich erweitere jetzt mal auf das textliche Umfeld. Was ist mit dieser Schwachheit eigentlich gemeint? Ich habe diese Andacht, ich halte die Predigt heute, soweit ich weiß, zum zweiten Mal. Überhaupt. Ich habe das ausgearbeitet für unser Open Doors Team. Das ist schon einige Jahre her, wo ich darum gebeten wurde, eine Andacht zu halten.
Weil ich weiß nicht,
Für mich gibt es ein Entweder-Oder und ich sage dir auch gleich, warum. Ja. Ja, natürlich. Ja, nee, das ist ja, können wir ja darüber sprechen. So, ich möchte, dass das ganz, ganz klar ist für uns, worum es bei dieser Schwachheit eigentlich geht. Und dann werden wir, glaube ich, alle darin übereinstimmen, dass wir sagen, eigentlich möchte ich mit dieser Schwachheit überhaupt nichts zu tun haben, beziehungsweise nur in der Weise was damit zu tun haben, wie Paulus was damit zu tun haben wollte. Er sagt ja, ich rühme mich meiner Schwachheiten. So war Paulus ein Masochist. Misshandlungen, Nöte, Ängste, Verfolgung. Ich habe Wohlgefallen an den Schwachheiten. War Paulus eigentlich noch ganz trocken? Also, wie kann man Wohlgefallen haben an Misshandlungen, an Ängsten, an Verfolgung? Das ist doch irgendwie, wenn das ein nicht religiöser Mensch liest, dann muss er sagen, ich habe schon mal gewusst, mit euch Christen, da ist irgendwie, ihr seid irgendwie so komisch religiös. Also da fehlt irgendwie die Bodenhaftung bei euch. Nein, die fehlt überhaupt nicht. Wir sehen, was diese Schwachheiten sind. Und jetzt bitte passt gut auf. Schwachheit im textlichen Umfeld. Dazu gehört Kapitel 11, 2. Korinther Kapitel 11, aber auch 2. Korinther Kapitel 13. Ich gehe mal nur auf Kapitel 11 ein, wegen der Zeit. In Mühen, ab Vers 23, 2. Korinther 11, Vers 23, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, da geht es um das Rühmen, so wo er sagt, ich bin Israelit, ja, ich auch, die anderen sind Apostel, ja, ich auch, und so weiter. Und dann sagt er, was er alles so erlebt hat als Apostel in Gefängnissen, in Schlägen, übermäßig, in Todesgefahren, oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot, in der Tiefe des Meeres zugebracht, oft auf Reisen in Gefahren, von Flüssen in Gefahren, von Räubern in Gefahren, von meinem Volk in Gefahren, von den Nationen in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste. Warum hat er nicht einfach nur einmal Gefahren geschrieben? Ich glaube, weil er will, dass wir mitdenken. Es war jedes Mal eine neue Gefahr. Und es waren, wenn wir das mal etwas langsamer lesen und vernünftig betrachten, das waren enorme Gefahren. Okay? Das war Lebensgefahr in den allermeisten Fällen. Schiffbruch unter Räubern, unter falschen Brüdern hoffentlich nicht. Okay, Gefahren auf dem Meer, in Mühen und Beschwerden, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden, wer ist schwach? Und da haben wir wieder das Wort Asthenia oder Astheno. Okay, Paulus definiert hier die Schwachheit. Fehlt noch hier. Schwach. Astheneo. Und das Substantiv dann Asthenia. Okay? Also, warum hat Paulus Wohlgefallen an diesen Schwachheiten? Misshandlungen, Verfolgung, ins Gefängnis geworfen, zusammengeschlagen, was weiß ich. Warum? Weil jedes Mal, wenn das geschieht, war das eine Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums. Jedes Mal, wenn er das Evangelium verkündigt hat, hat sich Widerstand durch diesen Engel Satans aufgebaut, der ihn überall, und das war seine Erfahrung, mit Fäusten geschlagen hat. So hat er es erlebt, wie Schläge auf seinen Körper. Und hat gesagt, Halleluja, ich bin auf der richtigen Spur, ich bin am richtigen Ort. So, ich bin hier gerade dabei, dem Feind Land wegzunehmen und Seelen für den Herrn zu gewinnen, für das Reich Gottes zu gewinnen. Natürlich ist der Feind wahnsinnig sauer auf mich, am liebsten würde mich umbringen. Und das haben sie ja auch versucht an mehreren Stellen. Es ist nicht gelungen. So, und dann, deswegen schreibt Paulus, habe ich Wohlgefallen an diesen Schwachheiten. Und was Schwachheiten sind? Es geht hier weder um Krankheit, noch um Charakterschwäche, noch um Disziplinlosigkeit, Persönlichkeitsdefizite oder sonst irgendetwas. Schwachheit sind alle diese Ereignisse, Misshandlungen, Nöte. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt mit dem Doppelpunkt. Wir schauen uns das jetzt nochmal an, jetzt macht das auch Sinn. Deswegen habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, ist gleich Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste um Christi willen. Natürlich, es sind Schwachheiten um Christi willen, nicht um deinetwillen, weil du es nicht auf die Reihe kriegst oder weil du zu wenig Disziplin hast oder weil du was weiß ich. Nein, es sind um Christi willen. Das heißt, weil Paulus das Evangelium verkündigt hat. Verfolgung um Christi willen, um des Evangeliums willen, um des Wortes willen. Deswegen waren diese Angriffe da. So, und jetzt fleht Paulus zum Herrn, dass er dreimal, übrigens Jesus hat auch dreimal gebetet im Garten Gethsemane. Okay? Da ist was drin. Können wir nicht drauf eingehen. Er fleht zum Herrn, dass er diesen Engel Satans, Paulus hat genau gewusst, worum es geht. So, er wusste, es ist ein Engel Satans, also nicht irgendwie so ein Dämon 27. Rangordnung, sondern das war ein mächtiger, gefallener Engel, der Paulus überall Widerstand gemacht hat, wo Paulus hinkam, damit das Evangelium nicht verbreitet wird. Warum? Damit niemand gerettet werden kann. Das war das Ziel vom Satan. So, und Paulus erlebt das überall, wo er hinkommt, und er sagt, Jesus, ich pack das nicht mehr. Wir haben ja gelesen, Apostelgeschichte, er wurde gesteinigt. Die Jünger haben sich um ihn herumgestellt und dann stand er wieder auf. So, er hat also, wisst ihr, was das ist, mit Ruten geschlagen zu werden? Ich will es euch nicht im Detail beschreiben. Es ist, dass du alleine daran nicht stirbst. Du wirst die Füße, Fußsohlen nach oben mit einer Eisenstange auf deine Fußsohlen geschlagen. Die Füße sind Matsch nachher. Okay? Die Knochen sind zerstört. Die Gelenke sind zerstört. Wie hat Paulus das überlebt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Amen. Der Herr war immer da. So, und jetzt fleht also Paulus, dieser Paulus, der in Apostelgeschichte 16 aus der Wahrsagemagd den Geist austreibt und sagt, fahr aus, er fuhr aus zur selben Stunde. Für den das völlig normal war, Dämonen auszutreiben, das war etwas, was er überall erlebt hat, der uns Epheser Kapitel 6 hinterlassen hat, Vollmacht über die ganze Macht des Feindes, über jeden bösen Geist, über Fürstentümer, über himmlische Gewalten und böse Geister und alles. Und dieser Paulus, der weiß plötzlich nicht mehr, wie man mit Dämonen umgeht. Mit Sicherheit nicht. Er wusste ganz genau, was die Situation ist. So, deswegen hat er zum Herrn gefleht. Ha, kann man denn nichts machen, dass hier diese Härten, die ich erlebe in der Verfolgung, die körperlichen Schmerzen, all das, ich ertrage das nicht mehr. Kannst du diesen Engel Satans nicht wegnehmen? Und Jesus gibt ihm zu verstehen, meine Gnade genügt dir. Er sagt, die einzige Möglichkeit, dass das aufhört, ist, wenn du aufhörst, das Evangelium zu verkündigen. Wenn du aufhörst, das Evangelium zu verkündigen, gibt es keinen Widerstand mehr. Okay? Dann wird der Engel Satans dich in Ruhe lassen. Aber das willst du nicht, das will ich nicht. Aber war ich denn nicht immer bei dir? War meine Gnade nicht immer bei dir in jeder Situation, wo du gesteinigt wurdest? Die alle haben gedacht, du bist tot. Und die Jünger standen um dich rum, du bist wieder aufgestanden, in die nächste Stadt gegangen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Mit Ruten geschlagen, fünfmal. Also nicht fünf Schläge, sondern fünfmal ist ihm das passiert. Erst nachher hat seine Missionsreisen fortgesetzt. Also offensichtlich hat er Hilfe von Gott erlebt, weil du sonst sowas überhaupt nicht, du bist ein Krüppel. Okay, jetzt sehen wir die Situation. Paulus, er sagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt mit dem Rühmen, dann rühme ich ihm auch ein bisschen. Und dann zählt er ein bisschen auf, auch hier in Kapitel 11 eben diese ganzen Schwachheiten, die wir ja gerade gesehen haben im Umfeld. Und er sagt, okay, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Ja, das ist die Schwachheit, um die es hier geht. Und deswegen sagt er, diese Schwachheit ertrage ich gern. Da habe ich Wohlgefallen an diesen Schwachheiten, an diesen Misshandlungen, weil ich weiß, ich bin da, wo der Herr mich haben will. Wenn Widerstand da ist, dann weiß ich, ich habe den Feind zum Widerstand bewegt. Er will mich unbedingt stoppen. Okay, so und so ist der Herr zu uns und damit möchte ich auch abschließen. Gottes Gnade gilt uns alle Zeit. Amen. So, die Gnade Gottes ist da. Wir treten vor den Thron Gottes, hier heißt es, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Mann, das war jetzt ziemlich lang, auch mit der Technik, aber wir haben es hingekriegt. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich schicke die Notizen an Uwe, dass es weiter, also das heißt, diese PowerPoint, wo auch meine Predigtnotizen drin sind, kann es jeder gerne nochmal nachlesen. Donnerstag ist hier Seminar. Wer Fragen hat, bitte komm am Donnerstag. Wir können gerne über alles sprechen und da einfach jetzt heute Morgen wollen wir die Zeit dafür nicht nehmen, sondern wir möchten jetzt eine ganz kurze Zeit des Gebets haben. Ich glaube, dass manchen von uns das geholfen hat, heute Morgen das Wort so zu hören, ein anderes Verständnis zu erlangen, in welcher Situation hier Paulus ist. Und vielleicht haben manche von uns auch den Wunsch zu beten, in welcher Weise auch immer. Lasst uns zusammen aufstehen. Was immer du beten möchtest, bete es laut. Thank you.
Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Zusage. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du uns sagst, es ist so einfach, deine Gnade reicht. Jere, du bist alles, was wir brauchen. Du bist der Versorger. Und dafür danke ich dir. Amen.